Ja, wir steigen gleich ein in unsere Predigt und haben hinterher dann noch auch Zeit für mehr Lied und auch miteinander zu beten. Einfach beten für die Nöte anderer. Und ich weiß nicht, wer schon auf der Homepage geguckt hat und vielleicht diesen Predigttext auch schon mal angeschaut hat. Heute geht es um ein ganz konkretes Gebet von ganz konkreten Personen. Es geht um das Gebet für Kranke von den Ältesten oder den Pastoren der Gemeinde. Und ich möchte uns diesen spannenden Bibeltext jetzt vorlesen. Mancher von euch hat ihn vielleicht schon mal gelesen, für manche andere ist er ganz neu. Aber ich möchte uns Mut machen, auch in diesem Punkt einfach zu beten, einfach zu wagen, einfach zu kommen. Jakobus 5. Schreibt in den Versen 13 bis 18 folgendes. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand gutes Muts, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Herr gab den Himmel, der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Bevor wir uns jetzt ein bisschen Gedanken über Krankheit und Heilung machen, ich habe mich jetzt auch nicht nur für diese Predigt schon immer wieder auf dieses Thema vorbereitet und mir Gedanken gemacht. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier im Gottesdienst seid. Und es gilt bestimmt auch für euch, die ihr zu Hause zuschaut. Nämlich in Hunderten von wissenschaftlichen Studien wurde versucht herauszufinden, wie sich Glaube, Religiosität auf Gesundheit, wie sie es beeinflussen. Gläubige Menschen erholen sich demnach schneller von Krankheiten und Operationen. Sie leiden seltener an Depressionen, kämpfen bei Krebserkrankungen weniger mit therapiebedingten Nebenwirkungen. Besonders der Besuch von Gottesdiensten scheint sich positiv auf die Gesundheit auszuwirken. Also ihr könnt es gerne im Internet nachlesen, da gibt es hunderte von Studien. Ist doch sehr spannend. Also herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute Morgen da seid. Ist sogar gesund. Ich denke, uns ist allen bewusst, wenn wir so ein bisschen das Thema Krankheit, Heilung, Gebet für Heilung mit allen diesen Zusammenhängen von Glaube, Gebet, Sünde, Heilung oder keine Heilung so ein bisschen im Kopf haben, dann merken wir in den 20 Minuten, die uns jetzt gerade Zeit bleiben, wir können es nicht umfassend auch behandeln. Und ich möchte mich einfach auch schwerpunktmäßig auf diesen Text heute Morgen beziehen, weil das ist eine ganz praktische Anweisung. Jakobus, der Bruder von Jesus, jahrelanger Gemeindeleiter und Ältester der Gemeinde in Jerusalem, schreibt einen kurzen, im Gegensatz zu Paulus, kurzen, knackigen Brief an die Gemeinden. Klare und deutliche Aussagen. Deshalb mag ich den. Keine Ahnung, warum Luther den nicht so gemocht hat, ein bisschen weiß ich es ja, aber klar und deutlich. In Vers vor unserem Predigttext heißt es zum Beispiel, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Also, klarer geht es ja nicht mehr. Was ihr sagt, ist richtig oder falsch. Ja, ja, nein, nein. Und diese Anweisung hier, die wir gerade gelesen haben, ist ja auch ziemlich deutlich. Für uns Christen und für die Ältesten ein Angebot. Macht Gebrauch davon. Geht, wenn ihr krank seid, zu den Ältesten. Sie sollen für euch beten und mit Öl salben. Eindeutig, wer leidet, soll beten, wer froh ist, soll Lieder singen, wer krank ist, rufe die Ältesten zu sich, sie sollen für ihn beten und ihn mit Öl salben. Und wenn Sünde in sein Leben war oder belastet hat, soll sie ausgesprochen und vergeben werden. So ähnlich, wie wir es auch im Abendmahl tun. Und 2 Verheißungen bestärken dieses Angebot, diese Aufforderung von Jakobus. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und auch in der Doppelbedeutung heil machen und der Herr wird den Kranken aufrichten. Ist das nicht wunderbar? Also ich meine, was brauchen wir mehr? Eigentlich könnte ich Punkt Amen sagen und ihr kommt einfach, wenn es soweit ist, wenn ihr krank seid. Und diese Knappheit, diese Aussagen von Jakobus zeigt auch, dass damals in der Gemeinde das eigentlich eine gängige Praxis war. Und Paulus schreibt mal noch von der Gabe der Krankenheilung, aber formuliert es auch nicht groß aus, es war normal. Man kam, man hat gebetet, man kam zu den Ältesten, es wurde mit Öl gesalbt. Ist das nicht eine tolle Anleitung? Eine befreiende, heilende Zeichenhandlung mit zwei ganz gewaltigen Verheißungen. Ähnlich im Abendmahl zitieren wir oft Psalm 34, da heißt, seht und schmecket, oder schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und es tut uns, glaube ich, gut als Christen, wenn wir im Abendmahl sind und oft im Zweifel, wir dürfen spüren, so real wie das Brot in unserem Mund ist, so real ist Jesus bei uns. Und ähnlich gilt es hier vielleicht auch, fühlt und seht, wie freundlich der Herr ist. Auch in dem Öl, mit dem er gesalbt wird. Was normal ist damals. Ich weiß noch, mein Pastorkollege und Mitältester in Spanien, in unserer Gemeinde, der hat immer in seinem Schlüsselbund so ein kleines Fläschchen. Ich habe jetzt keins, aber so ein mini kleines Fläschchen war da dran mit Salböl. Also wenn jemand fragt, immer bereit. Und ich wünsche uns, jetzt auch wenn wir diesen Text lesen und auch ein paar Gedanken dazu hören, dass wir uns mit dieser Frage einfach beschäftigen und auseinandersetzen. Wie gehe ich damit um? Das ist eine ganz klare Anforderung an uns, an dich. Wie gehe ich damit um, wenn ich das nächste Mal krank bin? Die Frage heißt ja für mich auch und auch in der Vorbereitung miteinander und auch in vielen Erfahrungen mit Gemeinden, warum wird so wenig Gebrauch davon gemacht? Also wenn es doch da steht und auch ermutigend sein soll, einfach beten, einfach kommen. Warum wird relativ wenig Gebrauch gemacht davon, auch bei uns in der Gemeinde? Nicht, dass wir nicht für Kranke beten würden, alleine von zu Hause, wie wir es gehört haben, für andere in der Gemeinde, heute auch wieder hier, in Gebetsgruppen, in Hauskreisen. Ja, wir beten, aber Jakobus gibt uns hier noch eine ganz andere Aufforderung für uns als Kranke. Und das Erste, was uns Jakobus hier zeigt, es liegt in der Entscheidung des Kranken, das Gebet zu bitten bei den Ältesten. Es geht vom Kranken selber aus. Es geht von dir aus. Und ich möchte auch dazu fügen, gilt auch für Menschen, die krank sind und vielleicht gar nicht mal in der Lage sind, das selber auszusprechen, dass Freunde oder Angehörige das für ihn aussprechen. Ähnlich wie der Gelähmte, der vier Freunde hatte, die ihn zu Jesus gebracht haben. Das ist ein schönes Beispiel dafür, man darf das auch für andere in Anspruch nehmen. Und auch das schöne Beispiel für manche, die es diese Woche gelesen haben in der Tageslese, auch ein Beispiel hier für die Ältesten. Wir dürfen Menschen zu Jesus bringen. Ich habe hier so ein paar Dinge aufgebaut hier. Die betenden Hände, die habe ich bei mir auf dem Schreibtisch, die leeren Hände, die auf dem Schreibtisch liegen, habe. Wir dürfen mit leeren Händen zu Jesus kommen, hier das Kreuz dafür und auf der linken Seite ein Salböl. Ein tolles Beispiel. Einfach beten, einfach kommen, Menschen vor Jesus bringen. Doch bevor wir jetzt den Text genau angucken, weil das Thema auch Heilung und auch Sünde doch so ein Thema ist, möchte ich ein paar für mich grundlegende biblische Wahrheiten noch vorab einfach mit euch teilen. Erstens, Krankheit und Tod sind Teil unserer gefallenen Schöpfung. Jesus hat uns nie versprochen, dass er uns aus diesem Kreislauf ganz herausnehmen wird. Aber er hat uns versprochen und hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er sagt nicht, kommt zu mir und ihr seid raus aus dem Ganzen. Nein, er sagt, ich bin da mittendrin. Und das Zweite damit schon, Jesus ist diese Realität, in der wir leben, dieser gefallenen Schöpfung, bewusst. Und er vertröstet uns nicht nur auf irgendwo die Zukunft, wenn es immer besser wird, sondern er kommt mitten hinein, und wir haben es jetzt an Weihnachten auch gefeiert, er kommt hinein in diese Welt, in diese gefallene Schöpfung, er hat selber gelitten, er leidet für uns, er leidet mit uns. Hebräer sagt es mal so, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Predigt, die ich gehalten habe hier letztes Jahr. Da ging es um diesen jungen Mann, Jüngling aus Nain, die Witwe, die ihren Sohn verloren hat. Und ich habe damals einen Vers gelesen und auch für uns heute. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagt er zu ihr. Jesus hat Mitgefühl, er leidet mit uns. Ihm ist Krankheit nicht egal. Damals ergriff ihn Mitgefühl und auch heute. Und damals hat er geheilt und kann es bis heute. Er geht heute noch heilend und helfend. Er hat die Macht zu vergeben auf unsere Situation ein. Und wenn er es nicht tun würde bis heute, dann würde Jakobus das nicht so schreiben. Aber er schreibt, dass wir beten sollen, dass Kranke kommen sollen und kommen dürfen. Ein dritter Gedanke: Gott ist souverän. Wir können über Gott nicht verfügen. Ich wünsche es manchmal, aber wir merken es, wir sind in dieser Spannung. Keiner kann uns aus dieser Spannung hinaus rausnehmen, dass Gott nicht verfügbar ist. Ob 5 oder 20.000 beten, es heißt nicht, dass Gesundheit oder der Wunsch in meinem Herzen genauso eintritt, wie ich mir das vorstelle. Und wir kommen auch da nicht hinaus, aber vielleicht kannst du uns helfen, das Gethsemane-Gebet von Jesus nochmal zu hören, wenn er sagt: Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Auch Jesus, er hat so gebetet, der viele Kranke gesund gemacht hat und Tote auferweckt hat. Und auch Paulus hat eine spezielle Erfahrung gemacht, wenn er schreibt im 2. Korinther 12, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der Herr hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft soll sich vollenden in der Schwachheit. Wir haben beides. Ja, Jesus kann, er hat geheilt, er heilt bis heute, wir haben es erlebt, aber wir können nicht über Gott verfügen. Das vierte, der Gedanke, Krankengebet, auch wie es Jakobus uns hier anbietet, es schließt den Arztbesuch, Therapie und Therapeuten und Medizin nicht aus. Ich weiß, auch diese Richtung gibt es nie zum Arzt, Gebet reicht, mit vielen negativen Folgen auch. Gott heilt durch ganz unterschiedliche Art und Weisen. Es schließt das eine das andere nicht aus. Und trotzdem gilt es auch hier, uns die Frage zu stellen: Wo gehe ich denn als Erster hin, wenn ich krank bin, wenn ich in Not bin? Das ist eine Beziehungsfrage. Gehe ich zuerst zu Jesus und sage: Guck mal, so geht mir's, und bete und bin in Kontakt mit ihm und gehe dann dankbar zum Arzt, oder gehe ich zum Arzt und versuche alles andere und dann denke ich: Ach stimmt, da war doch noch was, da war doch Jesus. Fünfter Gedanke: Heilung ist immer eine Heilung auf Zeit. Selbst das größte Wunder, was Gott in unserem Leben tun kann, wie er uns heilt und Jesus damals sogar Lazarus von dem Toten auferweckt hat, ist keine Immunität gegen zukünftige Krankheiten. Lazarus ist auch wieder gestorben. Krankheit macht uns immer wieder auch unsere Vergänglichkeit bewusst. 5 Tatsachen, die ich auch ganz wichtig sehe, um sie mal immer wieder auch zu hören, weil es uns Not macht, Sorgen macht, auch in unserem Glaubensleben. Aber warum fällt es uns schwer, dieses Angebot anzunehmen? In der Auseinandersetzung mit diesem Text, mit diesem Thema, auch in der Vorbereitung, auch viele Jahre schon immer wieder vorher, da habe ich gemerkt, es gibt verschiedene Punkte, die ich vielleicht hier hineininterpretiere oder vielleicht auch Angst davor habe. Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich möchte uns jetzt mal zeigen, was in diesem Text nicht steht. Ist ja auch mal gut. Ich glaube, der Text ist hier auch bewusst, ohne diese Punkte, die ich so nenne, um einfach mal den Text auch auf sich wirken zu lassen. Mal die ganze Zeit während der Predigt. Was steht hier? Es heißt, wenn jemand unter euch krank ist. Wenn jemand unter euch krank ist. Es heißt nicht todkrank. In der katholischen Kirche gibt es das Sakrament der letzten Ölung, aber um das geht es hier nicht, auch wenn es vielleicht manche eher so denken, so, ich gehe nur noch zu den Ältesten, also wenn gar nichts mehr hilft, dann muss das dann doch noch irgendwie ranhalten. Es heißt nicht todkrank, es heißt einfach krank. Wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten, dass sie mit ihm beten. Bedeutet, ich muss nicht sterbenskrank sein, ich darf es in Anspruch nehmen. Ist das nicht toll zu wissen? Das Gebet und die Salbung mit Öl? Es heißt auch nicht körperlich krank. So komplex wie der Mensch ist, so komplex sind auch unsere Krankheitserscheinungen. Körperlich und seelisch und geistlich und vieles, was da zusammenkommt an Psychosomatik, an Placebo- oder Nocebo-Effekt, vieles, was uns beeinflusst, auch die ungewollte Kinderlosigkeit und kranke Beziehungen. Krankheit umfasst viel mehr als das Reduzieren auf körperliche Krankheit. Und deshalb ist dieser Text auch viel weiter. Wenn Jakobus sagt, wer krank ist, der komme und nehme Empfang, dass für ihn gebetet wird und mit Öl gesalbt, es umfasst viel mehr. Vielleicht gut mal das zu überdenken, auch in allen Situationen in unserem Leben. Wer krank ist, der komme. Einfach beten, einfach kommen. Dann heißt es hier, wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Es heißt nicht, deine Krankheit ist die Folge deiner Sünde. Pauschal einfach so. Das war damals zur Zeit Jesus durchaus normal, so zu denken, und es hat sich gehalten, zum Teil bis heute. In Johannes 9 wird uns eine interessante Situation berichtet. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also einer muss schuld sein, also irgendwoher kommt es doch. Wer hat gesündigt? Blind geboren, er schon, geht doch gar nicht, seine Eltern. Und Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke offenbar werden an ihm. Wichtig für uns, einfach zu wissen, Krankheit ist nicht grundsätzlich die Folge meiner Sünden, auch wenn ich mir die Frage vielleicht stelle. Und in der persönlichen Beziehung zu Jesus ist ja durchaus immer wieder gut und auch vielleicht sogar immer wieder neu, täglich neu uns die Frage zu stellen, Herr, ist da was, was unsere Beziehung belastet? Aber nicht als Krampf, sondern als Befreiung, wenn er es mir sagt, dann frei zu werden. Und vielleicht auch mal so zu beten, wie es ein David tut, der schreibt im Psalm 19, wer kann merken, wie oft er fehlt, verzeihe mir meine verborgenen Sünden. Aber es ist nicht ein krampfhaftes Suchen, ständig, wo bin ich schuldig, weil es mir so geht. Nein. Und auch beim Abendmahl bekennen wir gemeinsam, dürfen Schuld bekennen. Ich darf befreit leben, ich brauche nicht ständig rumzulaufen, wo bin ich schuldig geworden, warum bin ich krank, was macht es in mir aus? Und gleichzeitig kann auch Krankheit Folge von Sünde sein und von Schuld sein. Wir kennen den Spruch, krank vor Eifersucht. Eifersucht kann krank machen, Eifersucht ist garantiert keine Geistesgabe. Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Gott sorgt für euch. Jeden Tag, es ist genug, dass ihr jeden Tag seine eigene Plage habt. Sorgt euch um nichts. Wenn ich mir Tag und Nacht Sorgen mache, mein Karussell sich immer dreht, dann ist die Sorgen machen nicht auf Gott vertrauen, der sagt, ich sorge für dich, und ihm nicht zu, dann heißt Sorgen machen, ihm nicht zu glauben, das ist Unglaube und fällt damit schon in die Kategorie Schuld. Und wenn Sorgen Magengeschwüre auslösen, dann passt es durchaus in diese Kategorie hinein. Oder ein König David, der mal schreiben kann im Psalm 33, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine und so weiter. Krankheitssymptome. Und dann denke ich an den David, ja, der hatte alles gehabt. Und dann stand er da auf der Dachterrasse, hat seine Nachbarin gespannt, die da gebadet hat, und hat sie zu sich geholt, hat mit ihr geschlafen. Und als es aufgeflogen war und die auch noch schwanger war, dann hat er hingetrickst, dass der Mann umgekommen ist. Er hat ihn umgebracht. Dass man da so fühlen kann, als ich es wollte verschweigen. Ja, Schuld und Sünde kann auch krank machen, aber es ist nicht grundsätzlich die Folge. Und wie befreiend ist es doch dann aber, ins Gespräch zu kommen, mit oder ohne Sünden zu kommen, einfach das Gebet in Anspruch zu nehmen und Heilung, innere und äußere Heilung zu erfahren und es zu spüren, dass Gottes Nähe ganz nah bei mir ist. Es heißt hier auch, gemeinsam Sünden bekennen. Bedeutet für mich jetzt nicht, dass wenn die Ältesten kommen, dann auch anfangen, alles zu erzählen, was sie gerade bewegt, sondern es heißt für mich, wir sind auf Augenhöhe. Wir stehen nicht übereinander, wir sind miteinander, so wie beim Abendmahl. Wir bekennen gemeinsam Schuld und Sünde. Wir treten gemeinsam vor diesen Gott und bekennen gemeinsam, so wie beim Abendmahl. Und vergebene Schuld lässt aufatmen und lässt mich auch an der Seele heil werden. Heil werden an Leib und Seele. Es heißt hier weiter, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder auch retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Es heißt nicht, das Gebet des Glaubens wird den Kranken sofort gesund machen. Jesus kann das tun. Und er tut es immer wieder. Und wir haben es erlebt. Menschen von uns hier haben es erlebt, dass er kann. Aber es heißt hier nicht in diesem Vers von Jakobus, das passiert immer sofort und jetzt. Aber Jakobus sagt, komm, es passiert was. Weil wenn es so wäre und so stehen würde, dann wird Paulus nicht sagen, wie er es erlebt hat, lass dir meiner Gnade genügen. Und das ist so wichtig, vielleicht das auch zu hören und deshalb uns auch Mut zu machen, trotzdem zu gehen, weil wenn es dann nicht klappt, so nach dem Motto, dann ist ganz schnell die Frage, wer ist denn schuld? Also der Kranke, weil er nicht genug geglaubt hat? Oder mal ganz deutlich zu sagen, in diesem Predigttext wird stehen hier, der Älteste, weil der nicht genug geglaubt hat, weil das Gebet des Glaubens, und sicher wohl der Älteste. Diese Frage ist oft verbunden mit Glaubenszweifel. Von dem her ist es gut, uns das mal wieder auch zu lesen, was hier denn steht. Gott will handeln. Und ich habe mich gefragt, wenn wir diesen Text angucken, auch gleich weiter, warum nimmt Jakobus jetzt den Elia? Und ausgerechnet diese Geschichte von Elia. Also der Jakobus hat sich ja was dabei gedacht. Habe ich ja auch bei der Predigt. Ob ihr es kapiert, weiß ich nicht, aber ich habe mir was dabei gedacht. Und wenn ich es beweisen wollte, dass das Gebet sofort hilft und auch noch den Elia zitieren würde, dann würde ich eine andere Geschichte nehmen von Elia. Und zwar würde ich die Geschichte nehmen von Elia, auch in dieser Zeit der Hungersnot, als er bei der Witwe von Zarpat war. Da war nämlich Folgendes passiert, sie hat ihn aufgenommen, hat ihn versorgt und dann stirbt dieses Kind. Die Frau ganz verzweifelt, was jetzt hier passiert, und zeigst du mir jetzt meine Sünde. Und dann bittet Elia für dieses Kind und das Kind wird wieder lebendig. Das wäre eine coole Geschichte hier. Aber nein, warum auch immer, Jakobus nimmt diese Geschichte des Regens. Er hat gebetet, es hat aufgehört mit Regnen und nach 3 Jahren und 6 Monaten betet er wieder und es kommt Regen und Frucht. Ich vermute, vielleicht will uns Jakobus mit hineinnehmen in einige Verse vorher. Da heißt es im gleichen Kapitel, Vers 7, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, Der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Ernte und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Dass Geduld auch bei diesem Gebet mit dazugehört. Und wir haben es auch schon erlebt, wir beten für Kranke und die Krankheit tritt nicht sofort ein, aber es wird besser mit ihm. Über den gewissen Zeitraum hinweg. Oder will Jakobus nur andeuten bei dieser Geschichte von diesem Regen, als Elia gebetet hat, da war auch nie ein Gebet, zack, und es war Regen. Da heißt es 1. Könige 18,44, und beim siebten Mal, also beim siebten Mal beten, sprach er zu seinem Diener, oder kommt der Diener, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf dem Meer wie eines Mannes Hand. Was Jakobus sich genau dabei gedacht hat, ich weiß es nicht, aber mich hat es angesprochen, mit hineinzunehmen. Ja, ich darf einfach beten, einfach kommen, es in Anspruch nehmen, die gute Gabe Gottes. Dieser Vierklang hier in Vers 15, das Gebet des Glaubens, es wird helfen, es wird retten, es wird aufrichten, es wird vergeben und damit befreien. Sofort oder später oder ganz anders, als ich mir es wünsche. Und vielleicht ist auch genau das die Einstellung, zu kommen. Ich will es in Anspruch nehmen, weil sich was verändern wird. Ich darf warten und glauben, dass Gott meinen Wunsch erfüllt. Und wenn nicht, wird er mich trotzdem aufrichten. Und zum Schluss diese Frage, wie geht es ganz konkret bei uns? Ja, wir praktizieren es auch in unserer Gemeinde, nicht oft, aber wir praktizieren es. Ein Anruf bei Jochen Hägel oder bei mir oder bei einem der Ältesten aus dem Brüdergemeinderat. Und wir reden gemeinsam und erkundigen uns Anliegen. Wir überlegen uns, wer aus dem Brüdergemeinderat oder aus dem pastoralen Team könnte dabei sein, zu wem hast du Vertrauen oder besonderes Vertrauen. Und dann die Frage, wo treffen wir uns? Im Krankenhaus oder zu Hause? Oder ihr kommt, wir treffen uns bei uns hier in dem schönen Raum der Stille und wir reden miteinander. Wir erleben den Zuspruch der Vergebung und wir beten für dich und wir salben mit Öl. Das Öl als Zeichen Gottes auch steht für Heilung, es steht für die Nähe Gottes und es steht auch für den Heiligen Geist. Das Öl versiegelt mit dem Heiligen Geist als Kreuz auf deiner Stirn oder auf deiner Handfläche, jetzt in unserem Fall, ein starkes Zeichen der Nähe Gottes. Wenn du dich fragst, was nimmt ihr denn da von Öl? Ich habe hier mal drei aus dem Israeladen, die wir benutzen. Gut riechende Öle als Zeichenhandlung. Nicht, weil wir das können als Älteste, nicht, weil das Öl magische Wirkung hätte und da irgendwas Magisches passiert, sondern weil Gott sagt, komm einfach. Einfach beten, mit hineinnehmen in das Gebet des Glaubens für den Kranken. Salbung mit Öl als Zeichen der Nähe Gottes und auch des Versiegeltseins vielleicht mit dem Heiligen Geist. Es wird besser mit ihm werden. Amen.